Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Hi Martin, wir setzen das Thema 7-mal geläutert fort.
Und was für eine interessante Folge war das doch letzte Woche.
Nun hoffen wir, dass diese Folge die losen Enden irgendwie verknüpft.
Ja, nun vielleicht sind die Leute ja ein wenig verwirrt. Hoffentlich beseitigt diese Folge die Unklarheiten. Dann beginnen wir doch mit einem Gebet und steigen ins Thema ein. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Ja, das sind so außerordentlich wichtige Gesprächsthemen, denn es hat mit deinem Wort zu tun. So erleuchte bitte unseren Verstand und bitte beschütze das Wort, wie du gesagt hast, und reinige es 7-mal. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, 7-mal geläutert war unser Thema. Hier ist ein Zitat aus From Here to Forever. Während Luther dem deutschen Volk die Bibel erschloss, wurde Tyndale vom Geist Gottes angetrieben, das Gleiche für England zu tun. Wycliffes Bibel war aus dem lateinischen Text übersetzt worden, der viele Irrtümer enthielt. Das bringt es auf den Punkt, oder? Der Preis eines geschriebenen Exemplars war so hoch, dass diese Ausgabe nur verhältnismäßig wenig verbreitet war. Zumindest schaffte es einen Hunger nach dem Wort.
So ist es. Und ich dachte mir gerade, dass sie hier klar feststellt, dass die Vulgata voller Fehler ist.
Ja, voller Fehler. Wycliffe hatte nichts anders, denn die anderen Handschriften waren noch nicht in Europa angekommen. Im Jahre 1516 wurde das Neue Testament zum ersten Mal in seine Ursprache Griechisch gedruckt. In diesem Werk sind viele Irrtümer der früheren Fassungen berichtigt und der Sinn deutlicher wiedergegeben. Das zeigt uns eindeutig, dass der Textus Receptus, von dem diese Version stammte, diejenige war, die die Irrtümer berichtigte.
Genau.
Dies führte viele der gebildeten Klassen zu einem besseren Verständnis der Wahrheit und gab den reformatorischen Bestrebungen neuen Auftrieb. Doch den meisten Menschen aus dem gewöhnlichen Volk war das Wort Gottes noch immer unzugänglich. Tyndale sollte Wycliffes Werk vollenden und seinen Landsleuten die Bibel geben. Er übersetzte sie ins Englische und verwendete dazu diese Handschriften. Doch ihm standen nicht alle zur Verfügung, also war es nicht völlig geläutert, aber es war um vieles besser. Dann fand die siebenfache Läuterung statt. Nach der Genever Bibel, der englischen Genfer Bibel, hatte man schließlich die Bishop's Bible und dann hatte man die King James, die akribisch genau übersetzt wurde.
Nur um das ins Gedächtnis zu rufen und klarzustellen, es spielt keine Rolle, wer oder was König James war. Er gab nur die Erlaubnis dazu, die Bibel zu übersetzen.
Ja, es gibt viele Geschichten über König James. Ob sie jetzt wahr sind oder nicht, ist nebensächlich. Irgendwann verfasste er ein Schriftstück, worin es darlegt, dass das Papsttum der Antichrist sei. Das wäre also die andere Seite der Geschichte. Aber es waren die Reformatoren, die tatsächlich die Übersetzung vornahmen. Martin Luthers Geschichte beginnt natürlich mit seinem Protest gegen die Ablässe. Er verfasste 95 Thesen und nagelte sie an die Kirchentür in Wittenberg. Dort begann dann auch der Krieg. Denn da wurde eine Lehre Roms angerührt.
Ja.
Nämlich das Fegefeuer.
Ja.
Die nicht biblisch ist.
Und es brachte eine Menge Geld ein.
Ja, es brachte eine Menge Geld ein. Martin Luther stellte die Frage, ob das richtig wäre oder nicht. Geht man heute nach Wittenberg, befinden sich seine 95 Thesen immer noch an der Tür. Man kann sie immer noch lesen. Die Thesen befassen sich nur mit Ablässen und gar nicht mit den anderen Lehren Roms. Natürlich hatte der arme Martin Luther sich kasteit und viele Bußübungen abgeleistet.
Als er ein Mönch war.
Ja, in seiner Zeit als Mönch. Weil er keinen inneren Frieden finden konnte. Als er dann den Römerbrief studierte, zuerst natürlich in der lateinischen Version, aber sogar dort entdeckte er, dass das Papsttum mit seiner Lehre zur Erlösung nicht recht haben konnte. Dann bekam er die neuen Handschriften in die Hand. Gott schaffte dann die Umstände, sodass er sie ins Deutsch übersetzen konnte. Was gar keine so leichte Arbeit war, denn es gab so viele Dialekte.
Ja.
Er nahm aus allen Dialekten und schaffte damit im Grunde eine gemeinsame Sprache, die man Hochdeutsch nennt.
Die man von da an verwendete.
Ja, Tyndall machte das Gleiche.
Mit Englisch.
In Wirklichkeit hat Tyndall mehr dazu beigetragen, die moderne englische Sprache zu erschaffen, als Shakespeare oder andere, wie die Leute oft sagen. Dann wurde Luther schließlich verbannt. Das heißt, auf der Wartburg bei Eisenach versteckt. Sie ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Dort hatte er die Gelegenheit, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Hier ist ein Zitat aus dem Buch Romanism and the Reformation. Luther schreibt als Antwort auf den Papst: Rom hat sich selbst von der universalen Kirche abgeschnitten. Wenn ihr euch nicht reformiert, rechne ich und alle, die Christus anbeten, euren Sitz als von Satan selbst besetzt und beherrscht, als den verdammten Sitz des Antichristen, dem wir nicht untertan sein werden, noch uns mit ihm zusammenschließen, sondern denselben hassen und verabscheuen. Dort befindet sich auch eine kleine Inschrift, die besagt: Gottes Wort und Luthers Schrift ist des Papsts und Calvins Gift. Nun, so heißt es auf Deutsch, Martin. Es bedeutet, dass Gottes Wort und das von Luthers Niedergeschriebene für den Papst und Calvin Gift sind. Also Martin Luthers stimmte auch oft nicht mit dem Calvinismus überein. Es gibt ein paar interessante Zeichnungen aus dieser Zeit, worauf man Martin Luther sieht, wie er den Papst an den Haaren und gleichzeitig Calvin am Bart sieht. Es gab da ein paar Themen. Erinnerst du dich, als die Genever Bibel Randbemerkungen hatte?
In der King James Übersetzung.
Die wurden später auch entfernt. Ja, Martin, es ist möglich, dass man ein richtiges und ein falsches Evangelium hat, stimmt's?
Gewissermaßen ist das ein Versprechen, denn es heißt ja im Wort Gottes, dass es falsche Christus geben wird, die dann falsche Evangelien bringen.
Ja, Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Am Ende muss das ewige Evangelium der Menschheit wieder verkündigt werden.
Das wurde schon gemacht.
Das bedeutet, dass es irgendwie verloren gegangen war, um es dann erneut zu verkündigen. Doch um das zu tun, braucht man das richtige Wort Gottes. 2. Korinther 11, Vers 4 warnt uns: Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Was Paulus hier sagt, ist, dass man auch einen anderen Jesus verkündigen kann, einen, der nicht für einen starb. Es ist möglich, einen anderen Geist zu empfangen, der sagt, ihr müsst nicht umkehren.
Ja.
Denn der wahre Geist wird einen von der Sünde überführen. Es ist möglich, ein anderes Evangelium zu erhalten, bei dem man durch Werke und nicht durch die Gerechtigkeit Christi erlöst wird. Ist das richtig?
Ja.
Galater 1, Vers 6 lautet: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Ist es möglich, dass man Erlösung durch Werke predigt, anstatt Erlösung durch die zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit Christi?
Ja, sicher. Und das kann leicht passieren. Denn es heißt hier, er wundert sich, wie schnell es passiert ist.
Ja. Vers 7 sagt: Wenn es doch keinen anderen gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen.
Ja.
Es passierte schon zu seiner Zeit. Umso mehr später. Lass uns einfach den alexandrischen Zweig durchgehen.
Den linken.
Ja, der links und rechts war, der die Grundlage für die päpstliche Lehre darstellt. Nun, in Alexandrien gab es eine Schule. Es war eine geheime Schule. Man könnte es fast eine okkulte Schule der Gnostiker nennen.
Ja.
Und einer der Hauptfiguren dort war Origenes. Er lebte von 185 bis 253 nach Christus. Nun, weil Origenes ein Gnostiker war, verdrehte er die Schrift.
Ja.
Er veränderte die Formulierungen, sodass Christus nicht so göttlich wäre, wie es die Schrift betont.
Er macht ihn also etwas geringer.
Ja, Schon früh gab es Abänderungen, wegen denen andere ihn abgefallen nannten. Natürlich hatte man den Zweig, der über Antiochien und Syrien lief, den syrischen Zweig. Und da beispielsweise die Peschitta. Das war der Textus Receptus. Und hier sind diese Handschriften, die viele gnostische Veränderungen hatten.
Also das machte Christus zu einem geschaffenen Wesen.
Sie machten ihn geringer, als er ist.
Okay. Ja.
Und von diesem Stamm springen wir in die Zeitspanne von 260 bis 340. Das war die Zeit von Konstantin, als der römische Kaiser eine Form des Christentums annahm. Doch seine Münzen zeigten auf der einen Seite Mithra und auf der anderen Seite das Kreuz. Er stand mit Eusebius von Caesarea in Verbindung. Eusebius war ein Bischof und Konstantin beauftragte ihn, eine ökumenische Bibel zu erschaffen, die die Heiden ins Christentum hereinbringen würde. Es war eine Bibel der Kompromisse, wenn man so will. Wahrscheinlich ist es richtig, sie eine ökumenische Bibel zu nennen. Eusebius war ein Anhänger des Origenes. Er stellte ein paar Handschriften zusammen, bis es schließlich etwa 50 dieser Schriften gab. Zwei der noch existierenden stehen wahrscheinlich mit dem Codex Vaticanus und dem Sinaiticus in Verbindung. Der nächste Schritt war dann Hieronymus. Hieronymus war ein Anhänger von Origenes. Er tendierte also auch dahin. Er nahm nun diese Schriften, wahrscheinlich von Eusebius, und übersetzte das originale Griechisch ins Lateinische. Das ist die Vulgata, die vom Papsttum für unfehlbar erklärt wurde und zum Standard für römische Lehre gemacht wurde.
Okay.
Die Vulgata ist die Bibel, die aussagt, dass Maria den Kopf der Schlange zertritt.
Okay.
Und nicht Christus. Dazu sehr viele Veränderungen, die eher mit der katholischen als mit der protestantischen Theologie übereinstimmen. Dann kam das Osmanische Reich, als die Türken den Westen eroberten. Natürlich fielen sie zuerst in Griechenland ein. Und die griechischen Gelehrten mit ihren griechischen Handschriften des Textus Receptus, die aus der syrischen Linie und Antiochia kamen, brachten ihre Handschriften in den Westen. Erasmus von Rotterdam, ein römisch-katholischer Bischof, nahm einfach diese Handschriften und ordnete sie. Das nannte man dann den Textus Receptus. Er fertigte also Abschriften des griechischen Neuen Testaments an. Nun, Erasmus wurde nie ein Protestant.
Okay.
Er war schon nahe dran, einer zu werden, aber er blieb katholisch. Ihm wurde sogar die Kardinalswürde angeboten, aber er lehnte es ab. Er saß ein wenig zwischen zwei Stühlen. Er war etwas unentschlossen. Er schrieb die Dokumente nie selbst. Er setzte sie nur alle zusammen, als sie von diesen griechischen Gelehrten mitgebracht wurden. Diese Schriften wurden dann von Martin Luther verwendet, um das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Auf der Grundlage des originalen Griechisch. Nun, Martin, wir spulen von der Zeit von Erasmus und als das Neue Testament bald darauf in die Sprache des Volkes auf Deutsch und von Tyndale auf Englisch niedergeschrieben wurde, schnell in die Zeit von Tischendorf vor. Er lebte von 1815 bis 1874. Nun, das Interessante ist, dass die Katholiken, also die Jesuiten, sich zusammensetzten und die Douay-Bibel schrieben. Um der Bibel der Reformation entgegenzuwirken. Sie heißt so, weil sie in Douay geschrieben wurde. Die Douay-Bibel basiert natürlich auf dem Codex Vaticanus und auf den alexandrinischen und westlichen Handschriften. Das machte man, um der Bibel der Reformation entgegenzuwirken. Das war zu jener Zeit im Grunde die King James und die deutsche Lutherbibel. Und jede Übersetzung, die aus einer protestantischen Feder kam.
Ja, und aus dem Textus Receptus.
Ja, aus dem Textus Receptus. Es gab eine große Auseinandersetzung darüber und man versuchte, die Welt davon zu überzeugen, dass diese Handschriften nicht die besten waren. Und das einzige Beispiel, das sie hatten, war diese verstümmelte Vatikanus-Version, der 1. Mose und auch die Offenbarung fehlte. Dann im Jahre 1844, was für ein Glück, fand Tischendorf, der zufälligerweise Protestant war, ein Schriftstück in einem Abfalleimer in Katharinenkloster am Sinai.
Ja.
Der katholischen Version des Sinai. Dieses Dokument wurde dann mit dem Vatikanus verglichen und es zeigt sich, dass sie aus dem gleichen Stall kamen. Es wurde zu einem Dokument aus dem 4. Jahrhundert erklärt. Eine reine Wiedergabe des originalen biblischen Textes. Aber es hatte aber hunderte von Auslassungen und Verstümmelungen.
Ja, und an manchen Stellen neu geschrieben, etwa 70 Mal.
Immer und immer wieder. Martin, das Interessante dabei ist doch, dass es 1844 gefunden wurde. Gerade die Zeit der großen Erweckung und der Adventbewegung. 1844. Und interessant ist, dass dieser Protestant seinen Fund dem Papsttum widmete. Und das Papsttum war natürlich begeistert, denn jetzt konnte dem Vatikanus ein zweites Dokument hinzugefügt werden. Beide verstümmelt, beide enthielten Apokryphen mit totalem Unsinn. Aber das waren die neuen Ozeane der Reinheit. Dann fertigte Tischendorf dieses Dokument auf Griechisch aus. Und das wurde die Version, die, wie Sie behaupten, die älteste sei, weil sie aus dem 4. Jahrhundert komme.
Wenn ich mich richtig erinnere, fand Tischendorf es 1844, aber es war immer noch nicht vollständig. Dann ging er zurück.
Ja, er ging ein paar Jahre später zurück, fand auch den Rest und ordnete alles. Jetzt hatten sie zwei Schriftstücke. Dann nahmen zwei Professoren, Westcott und Hort, von protestantischen Hochschulen, natürlich von Oxford und Cambridge, diese Dokumente, den Vatikanus und den Sinaiticus, und stellten den griechischen Text von 1881 zusammen. Dieser griechische Text von 1881 wurde dann zur Grundlage aller neuen Übersetzungen. Sie stimmen jetzt wieder mit dem Vatikanus überein.
Ja.
Wir sind also zum Ausgangspunkt zurückgekehrt.
Genau.
Wir haben uns von den Irrtümern des Vatikanus befreit, um zu den Irrtümern des Vatikanus zurückzukehren. Nun, Westcott und Hort waren Protestanten, aber sie gehörten Geheimgesellschaften an.
Mhm.
Und sie waren Spiritisten?
Ja.
Sie gehörten einer Organisation an, die The Ghostly Guild hieß, wo sie mit den Geistern sprachen. Ein weiteres Mitglied ihres illustren Kreises war Charles Darwin. Wir haben also das ganze Paket des Abfalls vereint. Sie schufen und verfassten auch die geheimen Lehren einer Organisation, die The Apostles hieß. Dort schrieb sie die Rituale, geheime Handbewegungen und Zeichen und alles nieder, was dazugehörte. Und der Text von Westcott und Hort wurde die Grundlage aller modernen Übersetzungen. Das Interessante ist, dass da tausende Worte fehlen, die man aber beispielsweise im Textus Receptus findet. Tatsächlich haben einige der modernen Versionen bis zu 60.000 Worte weniger als etwa die King James. Martin, das ist, wie wenn man seine Bibel nimmt und sich fragt, wie viele Worte da fehlen? Wenn man jetzt seine Bibel aufschlägt und sie bei den Korintherbriefen aufschlägt.
Also ich möchte sehen, wie dick das ist.
Und man bis zum Buch Offenbarung geht, so viel würde dann etwa fehlen.
Ich möchte das auch sehen. Oh ja, das ist mehr als diese Seite.
So viel fehlt also. Das Interessante ist, dass sie sagen, dass die Originale, worauf sich die King James stützt, aufgeblähte Texte waren.
The King James were based on were inflated texts.
Sie hatten zu viele Worte und zu viele Wiederholungen. Sie nahmen sie also alle heraus. Man machte dann damit Folgendes. Man hat den zweiten oder dritten Zeugen entfernt. Und nicht nur das. Man hat die Chiasmen zerstört. Wenn man beispielsweise zum Buch Offenbarung geht, wo es heißt, ich bin das A und das O, dann hat man ein paar Verse und dann heißt es wieder, ich bin das A und das O. Das ist wie ein Sandwich, das als Chiasmus etwas umschließt. Nimmt man das zweite weg, weil man sagt, es sei eine nutzlose Wiederholung, dann zerstört man den Chiasmus. Man zerstört auch etwas, was hebräischer Parallelismus heißt, wobei eine Sache zum besseren Verständnis wiederholt wird.
Aber es wird anders ausgedrückt.
Ja, anders formuliert. Und dann sind viele der Verse ganz entfernt worden. Und Christus wird geringer gemacht, als er ist.
Genau.
Und Verse werden eingefügt, die die Unsterblichkeit der Seele einführen. Verse werden eingefügt, die die Reue entfernen, sodass es zur katholischen Lehre passt.
Ja.
Der Text von Westcott und Hort, der von diesen Okkultisten und Mitgliedern von Geheimorganisationen geschrieben wurde, die erklärten, dass Mariologie tadellos sei. Das heißt, das ist eine katholische Meinung.
Sie hätten auch gleich die Vulgata nehmen können, dann hätten sie sich nicht so viel Arbeit machen müssen.
Ja, und sie waren Darwinisten. Sie verleugneten die ersten Bücher der Bibel. Sie wurden zu höheren Bibelkritikern. Also, diese beiden Individuen waren, wie sehr viele Leute meinen, mich eingeschlossen, waren verkappte Jesuiten.
Ja, und ich denke, Tischendorf,
bestenfalls hilfreiche Handlanger und schlimmstenfalls Jesuiten.
So ist es. Und ich denke, Tischendorf war auch Teil davon.
Und Tischendorf war ein Teil des gleichen Spiels. Nun, Martin, wenn die Bibel jetzt sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, lebt.
Na, da hast du mir das Wort aus dem Mund genommen.
Würdest du gern haben, dass 60.000 Worte weg wären?
Oh nein.
Und Martin, wenn zwei Verse genau das Gegenteil sagen.
Stimmt.
Wenn es bei Hiob steht, dass ich in meinem Fleisch Gott sehen werde, und die neuen Übersetzungen sagen, ohne mein Fleisch werde ich Gott sehen.
Ohne.
Können nicht beide Gottes Wort sein. Eines muss gefälscht sein.
Nein.
Wenn die neuen Übersetzungen sagen, dass himmlische Wesen sexuelle Beziehungen zu Menschen hatten, und der Textus Receptus sagt, dass diejenigen, die Gott nachfolgen, also die Kinder Gottes sahen, dass die Menschen der Menschen, die abgefallene Linie Kains, schön waren und sich mit ihnen vermischten. Martin, wenn man zwei Linien hat und eine sagt, in meinem Fleisch werde ich Gott sehen, im Textus Receptus, wie Luther es auch übersetzte, und die anderen sagt, ohne mein Fleisch werde ich Gott sehen, dann steht man vor einer Entscheidung, denn beides kann richtig sein.
Nein.
Wenn die neuen Übersetzungen die Göttlichkeit Christi an sehr vielen Stellen entfernen und ihn eher zum Diener als zum Sohn machen, dann ist das ziemlich problematisch und ist wahrscheinlich mit gnostischem Einfluss verbunden. All diese Sachverhalte zusammen, plus der Tatsache, dass sie höhere Kritiker waren, sagen mir, dass daran etwas verkehrt ist. Und in den neuen Übersetzungen geben sie zu, dass sie eifrig an einem ekletischen Text arbeiten.
Erkläre das bitte auch.
Das bedeutet, dass der Text sich dauernd verändert. Aber Gott sagt, dass sein Wort besteht und dass man nichts hinzufügen oder wegtun darf. Wie kann es dann ein sich immer veränderndes Wort sein?
Genau, denn es liegt ein Fluch auf jedem, der dies tut.
Das ist richtig. Hinzu kommt, dass die modernen Versionen sogenannte dynamische Äquivalenzversionen darstellen. Was ist dynamische Äquivalenz? Es bedeutet, dass es sich auch ständig verändern und dem ähnlich ist, was Gott sagt, aber es wurde durch den Verstand eines Theologen gefiltert. Das heißt, es ist ein Exposé dessen, was der Theologe denkt, das Gott gesagt hat. Es gründet sich also auf die Theologie des Theologen. Nun, die King James nahm das sogar aus den Fußnoten und Randbemerkungen der Genever Bibel heraus.
Ja.
Aber hier kommt es vollständig wieder. Es ist also nicht das, was Gott sagte, es ist keine direkte Übersetzung, sondern das, was Menschen denken, dass Gott sagte. Man stößte auf lächerliche Situationen, wobei Jesus als Speise für rein erklärt,
genau,
während der ursprüngliche Text das überhaupt nicht sagt. So widerspricht sich die Bibel. Das sind alle Sachverhalte, die angesprochen und studiert werden müssen. Lass uns einfach fortfahren.
Ich möchte nur noch eines sagen. Wenn es eine moderne Übersetzung gibt, die sagt, dass sie eine direkte Übersetzung ist, muss man sich anschauen, von welchen Manuskripten.
Natürlich, sogar wenn es eine direkte Übersetzung ist und sie aber von diesen Manuskripten kommt, die aus der katholischen Linie stammen, dann muss man sich fragen, ob das das Wort Gottes ist.
Ja, und offensichtlich kann es das, wie wir gesehen haben, nicht sein.
Das kann nicht sein. Nun, in wessen Interesse kann es liegen, die Theologie zu ändern? Welche Organisation hat eine andere Theologie? Rom.
So ist es.
Es hat ein anderes System der Erlösung. Und wenn es sein System der Erlösung verbreiten will, wie sinnvoll wäre es dann, das Wort Gottes zu verändern?
Genau. Wenn man so will, wollten sie das Wort Gottes loswerden. Deshalb durfte man für 1260 Jahre die Bibel nicht lesen. Es war einem nicht erlaubt.
Du hast recht. Und als die King James herauskam, nannten sie sie jene giftige Natter, der sie auf den Kopf zerreten und sie vernichten würde und sie am Schwanz greifen würde. Wie damals Mose und sein Stab und sie loswerden wollte. Das sagten die Jesuiten. Die Jesuiten hatten also schon von der Douay-Übersetzung an im Sinn der protestantischen Bibel entgegenzuwirken.
Ja, denn wie du sagtest, zertritt in der Douay Maria der Schlange den Kopf und nicht Christus. Und letztlich konnten sie in den 1260 Jahren die Bibel nicht loswerden, also mussten sie sie infiltrieren.
Die Jesuiten gibt es, um der Reformation entgegenzuwirken. Lass uns ein wenig darauf eingehen, was da geschah. Wir lesen im Buch Vom Schatten zum Licht. In der ganzen Christenheit drohten dem Protestantismus furchtbare Feinde. Als die ersten Siege der Reformation erfochten waren, sammelte Rom neue Kräfte in der Hoffnung, ihre Vernichtung zu vollführen. Um diese Zeit wurde der Jesuitenorden gestiftet, die grausamsten, skrupellosesten und mächtigsten aller Verfechter des Papsttums. Unter den verschiedensten Masken bahnten sich die Jesuiten ihren Weg zu Staatsämtern, arbeiteten sich zu Ratgebern der Könige empor und leiteten die Politik der Nationen. Sie wurden Diener, um als Spione ihre Herren zu überwachen. Sie errichteten Hochschulen für die Söhne der Fürsten und Adeligen und Schulen für das gewöhnliche Volk und brachten die Kinder protestantischer Eltern dahin, dass sie päpstlichen Gebräuchen huldigten. Das ist Geschichte, Martin. Das ist eine Tatsache. Und man muss es nicht in diesem Buch lesen, man kann es sogar in den Schriften von Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerikas lesen.
Stimmt.
Von denen, die der Schrift noch die Treue hielten. Hier ist eine andere Quelle. R.W. Thompson, ehemaliger US-Marineminister, er schreibt: Was den heiligen Gehorsam angeht, muss diese Tugend in jedem Punkt vollkommen sein. In der Ausführung, im Willen, im Intellekt, das Gebotene mit aller Schnelligkeit, spiritueller Freude und Ausdauer zu tun, indem wir uns selbst überzeugen, dass alles recht ist und dabei jeden widersprechenden Gedanken und eigenes Urteil in festem Gehorsam unterdrücken. Und jeder soll sich selbst überreden, dass derjenige, der unter Gehorsam lebt, unter göttlicher Vorsehung durch seinen Vorgesetzten bewegt und geführt werden sollte, gerade so, als ob er ein Leichnam wäre. Perende axi cadaver esset, der es zulässt, dass er in jeder Bewegung bewegt und geführt wird. Das war der jesuitische Orden. Sie gehorchen dem Papst mit Kadavergehorsam. Sie hatten keinen eigenen Willen. Und wenn der Papst oder ihr Vorgesetzter sagte, dass etwas weiß wäre, obwohl es schwarz war, dann war es weiß.
Aus Ende.
Ihr Ziel war es, die Heilige Schrift zu vernichten, das Alte und das Neue Testament. Und wie wir in einer früheren Folge sahen, sind sie sehr stolz darauf. Hier hat man die Kirche, die Calvin und Luther vernichteten, und diese kleinen schadenfrohe Kreatur, die sie einen Engel nennen. Zerreißt die Schrift, die Martin Luther der Welt gab. Ihr Ziel war es, die protestantische Bibel zu vernichten. Hier ein weiteres Zitat aus Letters and Manuscripts. Welches Handeln schlägt Satan nun vor? Er erklärt, dass er fähig sei, diese Bibel zu verändern. Nun, Martin, das wurde 1910 geschrieben. Diese Parteien, die fielen und alles über den Himmel verstanden, da spricht sie über die Dämonen, und die verschiedene Ansichten aus der Bibel hineinbringen können, werden eine Revision der Bibel vornehmen. Interessant, das wurde 1910 geschrieben. Ihr werdet sehen, dass sie Revisionen der Bibel machen werden, doch jeder von uns muss intelligent aufs Wort gegründet sein. Wir können es uns nicht leisten, gleichgültig zu sein, sondern wir müssen jene einfache Frömmigkeit haben, die eine Tugend für uns ist. Wir müssen sie haben. Nun, diese Autorin kam in Kontakt mit einigen der anfänglich neuen Schriften, wie etwa der Revised Version. Und sie verwendete sie manchmal, wenn es nicht lehrmäßige Natur war.
Ja.
Wenn es um die Lehre ging, benutzte sie immer die King James. Aber in jeder Predigt wich sie nie von der King James ab. Je mehr sie schrieb und je mehr sie sich dem Ende ihres Lebens näherten, gebrauchte sie keine andere mehr.
Das stimmt.
Hier ist ein weiteres Schriftstück aus dem Jahr 1906. Begehrt ihr den Bund zwischen euch und Gott zu zerstören? Ein ewiger Bund bedeutet einfach das, was es sagt. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Gott erklärt, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Das ist unser Beweis. Ihr werdet bald sehen, dass es solche geben wird, die es müde werden, wiederholte Dinge zu hören, die sie tun sollten, aber nicht tun wollen. Und sie werden den Wortlaut der Bibel ändern. Das wurde 1906 geschrieben. Wir wissen, was der Herr in Offenbarung über diejenigen sagt, die das tun. Ein ewiger Bund ist ein ewiger Bund. Sie werden die Bibel ändern. Sie verwendete die King James Bibel.
Ja. Und wie du schon sagtest, zu Lehrzwecken kann man all ihre Schriften durchsuchen. Man kann das tatsächlich suchen. Wenn es Debatten über bestimmte Verse gab, wie wir schon erwähnten, etwa 1. Mose 6, Vers 2, wo die modernen Übersetzungen sagen, dass himmlische Wesen kamen, geht man die Schriften vom Geist der Weissagung durch, heißt es ganz klar, dass es die Linie Kains war und nicht himmlische Wesen.
Ja, und nicht nur das, Martin. Wenn ein Vers in den neuen Übersetzungen fehlt, was sehr oft der Fall ist, schreibt sie manchmal ganze Abschnitte oder Kapitel zu genau den fehlenden Versen.
Genau.
Ganz klar, dass sie nicht diese neuen verwendete, um über die fehlenden Verse zu schreiben. Wilkinson schreibt in seinem Buch Our Authorized Bible Vindicated das Folgende. Wir werden die Kontrolle erlangen. Er spricht hier von den Jesuiten und bringt Zitate ihrer Aussagen. Deshalb habe ich das Bild dieser kleinen, schadenfrohen Kreaturen, dieses dämonischen, kleinen Ding hier drüben, hinzugefügt, das die Schriften der Protestanten zerreißt. Wir werden die Kontrolle über den Unterricht in Recht, Medizin, Wissenschaft und Bildung erlangen und so alles aus allen Lehrbüchern ausmerzen, was dem römischen Katholizismus schädlich sein könnte. Martin, man kann den modernen Enzyklopädien nicht trauen. Sie belügen einen.
Was ist mit der Welt der Medizin?
Martin, damit befassen wir uns lieber nicht näher. Denn sie sind diejenigen, die viele Arten der modernen Medizin einführten. Belassen wir es dabei, bevor wir Schwierigkeiten bekommen. Wir werden die Gedanken und Ideen der Jugend formen. Werden wir uns als protestantische Prediger und Hochschulprofessoren der verschiedenen protestantischen Glaubensrichtungen einschreiben? Westcott und Hort vielleicht? Tischendorf vielleicht?
Was ist mit Kardinal Newman?
Ja. Früher oder später werden wir die Autorität des griechischen Neuen Testaments von Erasmus untergraben. Das ist die Fassung, worauf die protestantische Bibel das Neue Testament gründet. Und auch die jener Fassungen des Alten Testaments, die es wagten, ihren Kopf gegen die Vulgata und gegen die Traditionen zu erheben. Und so werden wir die protestantische Reformation untergraben. Das haben sie gesagt. Nun, Martin. Die Handschriften des Alten Testaments. Das Alte Testament stützte sich auf den masoretischen Text. Jetzt schrieb Origenes einen Vergleich zwischen verschiedenen alttestamentlichen Schriften. Und er hatte ein griechisches Manuskript, das man die Septuaginta nennt, abgekürzt LXX, anscheinend von 70 Einzelpersonen übersetzt. Origenes sagte jetzt, dass Gelehrte aus Jerusalem eingeladen wurden und dass sie Vertreter aus jedem Stamm hinschickten, um sie zu übersetzen.
And they sent representatives from every tribe to translate it.
Erstens ist das gegen das Gesetz, denn nur die Leviten sollten sich mit den Übertragungen von Handschriften befassen. Und außerdem existierten die Nordstämme zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Das ist also offensichtlich eine Lüge.
Und das schon seit langer Zeit nicht mehr.
Ja. Aber eine dieser Spalten in seinem Vergleich alttestamentlicher Schriften ist die Septuaginta. Sie sagten hier, dass die protestantische Bibel untergraben würden, die für das Alte Testament den masoretischen Text verwendete. Also, sie bevorzugten die Septuaginta. Und sie erzählten einem, dass Christus sie verwendete. Nun, es gibt keinen anderen Beweis für diese Septuaginta als nur in den Schriften von Origenes.
Der ein Gnostiker war.
Aus dem 2. Jahrhundert. Der ein Gnostiker war. Und wenn man sie beim Wort nimmt, dann könnten wir schlussfolgern, Martin, dass Methusalem ein sehr guter Schwimmer war.
Richtig.
Denn er überlebte die Flut um etwa 14 Jahre. Und falls wir das glauben wollen, ist die einzige Möglichkeit, dass er ziemlich lange schwimmen musste, um die Flut zu überleben. Denn er war ja nicht in der Arche. Martin, da finden sich Ungereimheiten in den Zeitangaben. Wenn man beispielsweise den ursprünglichen Text hernimmt, den masoretischen Text, und die Zeitspannen studieren möchte, wird man beim Alter der Erde auf ungefähr 6000 Jahre kommen.
Stimmt.
Wenn man dagegen die Septuaginta nimmt, ist man sehr flexibel und könnte auch auf alles Mögliche kommen, bis zu 10.000 Jahren. Die Zeitspannen sind also alle durcheinander. Würden die Jesuiten etwas derartiges nicht lieben?
Ja, natürlich. Wir hörten ja, was Dawkins über die 6000 sagte.
Ja, Martin. Wenn jetzt die Septuaginta zur Zeit Christi verwendet wurde, wofür es keinerlei Beweise gibt, außer ihre Aussagen, ist es dann wirklich wahr oder nicht?
Also wenn ich mich nicht irre, ist es so, sogar wenn man den Text nimmt, von dem sie sagen, dass er ihn zitierte, befindet er sich nicht einmal in der Septuaginta, sondern er befindet sich tatsächlich im masoretischen Text.
Tatsache ist jedenfalls, dass es keinen Beweis gibt, dass sie zu jener Zeit schon existierte. Außer, dass sie sich in Origenes Schriften befindet.
Das klingt wie die Evolution.
Sie nennen es das fehlende Bindeglied, weil es nicht existiert. Ja, also, was mich angeht, glaube ich nicht, dass Methusalem ein so kräftiger Schwimmer war. Ich ziehe es deshalb vor, die Version zu glauben, die in der protestantischen Bibel steht. Und die Jesuiten können so viel Spielchen spielen, wie sie wollen. Diese Version ist verfügbar. Und es gibt kein Copyright, Martin.
Das kann es
nicht geben, denn man kann auf Gottes Wort kein Copyright setzen.
Ja.
Nun gut, Martin, lass uns einige interessante Aussagen betrachten. Sprechen wir darüber, dass die Autorität des Heiligen Geistes mit menschlicher Autorität ersetzt wird. Kardinal Hosius, er war ein der Präsidenten des Großen Konzils zu Trient, bekräftigte, dass abgesehen von der Autorität der Kirche die Schrift nicht mehr Gewicht hätte als die Fabeln Aesops.
Tja,
das ist doch eine recht heftige Aussage. Er sagt, dass die Bibel wie die Fabeln des Aesops sind, wenn es die Kirche nicht gäbe. Sie werden einem sagen, was darin richtig ist und was darin falsch ist. Das ist arrogant.
Das ist das Gleiche, was wir in den letzten Folgen schon sahen. Es passt sehr gut zum Antichristen.
Ja, und weißt du, dass sie die Bibel dazu hernehmen, um das zu unterstützen? Sie unterstützen diese Haltung sogar mit 2. Petrus 1, Vers 20, wobei sie Vers 21 völlig ignorieren. Denn Vers 20 lautet, Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Also sagen sie, sie legen sie für uns aus. Aber Vers 21 sagt, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also, gehört die Auslegung der Prophetie Gott, der einen mit seinem Geist erleuchtet wird?
Also tut das der Heilige Geist und nicht die Kirche.
Im Jahr 1481 wurde die Vatikanhandschrift in der Bibliothek des Vatikanus gefunden. Das ist ein verdorbenes Manuskript, das wiederholt die göttliche Christi beiseite schiebt. Es spiegelt den Arianismus von Origen wider und wird von einigen für eine der verbliebenen Handschriften gehalten, die Eusebius auf Befehl von Konstantin anfertigte. Die Datierung ihrer Niederschrift fällt mit der ökumenischen Bibel Konstantins zusammen. Das stammt von Les Garrett's Buch. Which Bible can we trust? Nun, das glauben viele Gelehrten. Die Handschrift des Sinaiticus, die 1844 im Karitarinenkloster am Sinai entdeckt wurde, stimmt eng mit der Vatikanus-Handschrift überein, verringert die Göttlichkeit Christi und ist auch von arianischer Herkunft. Man kann mit Sicherheit sagen, dass diese zwei Handschriften zwei von den 50 waren, die für Konstantin geschrieben wurden. Auch wenn manche Leute sagen, dass sie moderne Fälschungen sind, so oder so sind sie voller Fehler und immer wieder korrigiert. Doch das ist der Ozean der Reinheit, worauf sich die modernen Übersetzungen gründen. 1881 wurde der griechische Text von Westcott und Hort vorgestellt. Dieser Text wich vom Text des Receptus ab und folgte den Verdrehungen des Vatikanus und Sinaiticus. Die meisten Gelehrten aus allen christlichen Richtungen sind von jener Zeit an bis an die Gegenwart bewusst oder anderweitig für den Text von Westcott und Hort eingetreten. Also diese Gelehrten, Martin, wenn man sich die Komitees der Bibelübersetzungen ansieht, befinden sich in allen Jesuiten. Und alle geben sie zu, dass es ekletische Texte sind und dass dynamische Äquivalenz vorliegt. Und auch, dass wir noch Veränderungen erwarten können.
Ja.
Wenn sie noch mehr Verdrehungen entdecken, um sie einbringen. Und sie sind Texte der höheren Kritik. Also Martin, ist das das Wort Gottes oder ist das etwas anderes?
Das ist definitiv etwas anderes.
Er schreibt, wer, wenn nicht solche mit römisch-katholischen Sympathien, könnte sich je an der Vorstellung erfreuen, dass Gott das wahre Neue Testament für fast 1000 Jahre im Verborgenen verwahrte und es dann endlich dem römischen Bischof zur sicheren Aufbewahrung übergab?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ist das nicht eine gute Frage?
Aber sicher.
Und Gott gab der Reformation unechte Schriftstücke, um ihre Theologie darauf zu gründen. Und wir müssen wirklich zurück zum Katholizismus gehen und glauben, dass man im Fegefeuer schmoren und den Papst um einen Ablass anbetteln kann, um diese Zeit zu verkürzen. Nun, Westcott und Hort, diese zwei Gentlemen, waren sie wahre Protestanten oder waren sie jesuitische Eindringlinge?
Wenn man ihre eigenen Schriften liest, waren sie definitiv Jesuiten.
Sie waren durch und durch Katholiken. Mariologie, höhere Bibelkritik. Ihre Aufgabe war es, die Schrift schlecht zu machen, sie durch den Schmutz zu ziehen. Sie waren Evolutionisten. Sie glaubten Gottes Wort überhaupt nicht. Aber sie behaupteten, dass der Vatikanus und der Sinaiticus Ozeane der Reinheit wären. Sie waren Ozeane voller Schlamm.
Sicher
jedenfalls,
doch.
Was mich angeht.
Sie waren Spiritisten. Sie kommunizierten mit Dämonen.
Ja, sie beschreiben sogar, wie sie fürchteten, als die Sache bei einem ihrer spiritistischen Treffen anfing zu klappern und sich im Raum zu bewegen. Sie hatten Gemeinschaften mit Dämonen. Diese Leute. Schließen wir das also ab. Wir lesen im Bibel-Echo aus dem Jahr 1897. Menschen können nur dadurch erhöht werden, dass sie die Verdienste eines gekreuzigten und auferstandenen Erlösers ergreifen. Der beste Intellekt, die erhöhte Position wird den Himmel nicht sicherstellen. Martin, man kann die reuevolle Umkehr und die Annahme der Gerechtigkeit Christi nicht umgehen. Man kann den Gehorsam gegen Gottes Forderungen nicht umgehen. Man kann Reue nicht durch Bußübungen ersetzen.
Nein.
Und dann das Gleiche wieder und wieder tun.
Nein.
Satan hatte die höchste Ausbildung, die man nur erlangen konnte. Diese Bildung erhielt er unter den größten aller Lehrer. Das war, als er im Himmel war. Wenn Menschen von höherer Kritik sprechen und sie ihr Urteil über Gottes Wort sprechen, lenke ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass sie vergessen hatten, wer der erste und weiseste Kritiker gewesen war. Nämlich der Teufel, richtig? Er hat tausende Jahre an praktischer Erfahrung. Er ist derjenige, der die sogenannten höheren Kritiker der heutigen Welt unterrichteten. Gott wird all jene bestrafen, die wie die höheren Kritiker sich selbst erhöhen und Gottes heiliges Wort kritisieren. Was für eine machtvolle Aussage.
Vielleicht ist es eine gute Warnung, die die Menschen beachten müssen.
Beim Studium der Schrift machen das Denken und der Charakter des Menschen das Studium gefährlich. Die Schwierigkeiten werden dem aus dem Weg geräumt werden, der die Schrift ernsthaft und mit demütigem Herzen durchforscht und dabei den Herrn um Weisheit bittet. Nicht, indem man die Kirche bittet, es klarzustellen. Es darf kein Ausschneiden der Schrift geben, kein Entfernen von 60.000 Wörtern, kein Entfernen ganzer Texte oder Verstümmelung anderer Abschnitte. Kein Verstümmeln des Wortes, wie die Katholiken es getan haben.
Wer steckt also dahinter?
Wer steckt dahinter? Wer ist daran beteiligt? Die Bibel soll als Ganzes durchforscht werden. Was darin schwer zu verstehen ist, wird durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes deutlich werden. So soll die Schrift studiert werden. Nun sagen die Leute, die King James ist mit ihren ungebräuchlichen die, thou, etc. zu schwer zu lesen. Sogar in der Zeit von König James war das nicht mehr der normale Sprachgebrauch.
Nein.
Da verwendet man für alles you. Aber sie entschieden sich, es so zu lassen, nämlich um der Eindeutigkeit willen.
So ist
es. Die Bibel ist auch ein Bund. Es ist ein juristisches Dokument.
Das kommt noch dazu.
Und als juristisches Dokument braucht es eine juristische Sprache. Es muss da sehr genau sein, wer angesprochen und gemeint ist.
Mhm.
Wenn da ein T enthalten ist, wie in thee, thy, thou, wendet es sich an eine Einzelperson. Hat man jedoch ein Y, wie in ye, your, and you, dann wird eine Mehrzahl angesprochen. Es unterscheidet sich nur im Fall, ob jetzt Nominativ, Dativ oder Akkusativ. Das ist jeweils ein anderer Fall. Aber es ist sehr spezifisch. Lass mich ein Beispiel geben. Jesus spricht zu Nikodemus. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Mit wem spricht er?
Nikodemus.
Darin ist ein T, also ist das die Einzelperson in der Einzahl. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Da steht dann nicht thou, also du, sondern ihr, ye. Das bedeutet, dass jeder wiedergeboren werden muss. Es ist also sehr präzise. Und sobald man sich einmal daran gewöhnt hat, kann man die Modernen schon fast nicht mehr lesen, weil man nicht weiß, auf wen es sich jetzt speziell bezieht.
Wenn man jetzt den gleichen Satz so hätte, wie man heute spricht,
da würde jedes Mal you stehen, weil es die Form thou nicht mehr gibt.
Ja.
Der feine Unterschied ist, er ist verschwunden. Die Bibel soll als Ganzes durchforscht werden. Was darin schwer zu verstehen ist, wird durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes deutlich werden. Man muss an die Bibel unter Gebet herangehen. Und sobald man sich an eine Bibel mit dem Textus Receptus gewöhnt hat, wobei ich jetzt niemand bin, der sagt, nur die King-James-Bibel, aber die King-James basiert eben auf dem Textus Receptus, siebenmal geläutert. Die alte Luther-Bibel stützt sich auf den Textus Receptus, die deutsche Schlachter-Bibel basiert auf dem Textus Receptus, die alte Africans-Bible, wie die 53-Version, basiert auch auf dem Textus Receptus. Es sind die modernen, in denen die Verse fehlen und in denen Engel die Menschheit verschanden und derlei Unsinn. Wir müssen uns also entscheiden, was wir lesen wollen. Also überlassen wir jedem diese Entscheidung. Aber ich und mein Haus, ich möchte schon wissen, was Gott sagte und nicht das, was Theologen dachten, dass er sagte. Und wenn ich jedes Wort lesen möchte, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, dann werde ich zu einer Bibel greifen, die aus dem Stall des Protestanten kommt, wo Christus, also der Heiland der Welt, erhöht ist. Der Erlöser, der uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet.
Ja, da bin ich bei dir. Mein Haus steht auch auf dieser Seite.
Also beten wir. Himmlischer Vater, danke, dass uns eine reine, siebenmal geläuterte Bibel zur Verfügung steht. Hilf uns, davon Gebrauch zu machen, um die Zeit zu verstehen, in der wir leben, um die Prophezeiungen zu verstehen, um den Erlösungsplan zu verstehen, damit wir nicht in falsche Lehren wie dem Fegefeuer und so weiter gefangen werden, sondern damit wir verstehen, dass unser Erlösungsplan bei dem einen liegt, der die Macht hat, uns zu retten, weil er selbst das Leben in sich hat, nämlich unser Heiland und Herr Jesus Christus. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.